möchte. Und jetzt ist auch quasi, genau, kommen Sie einfach bitte. Und jetzt ist auch die Zeit für Sie, euch im Publikum Fragen zu stellen, Anmerkungen mit uns zu teilen. Wenn ihr das macht, würde ich euch bitten, immer euren Namen zu sagen und auch die Organisation, für die ihr arbeitet oder für die ihr hier seid, wenn ihr für eine hier seid. Und auch wenn es eine Frage ist, worum ich bitte, dass es vor allem Fragen sind, dann bitte nennt mir auch die Person, an die die Frage gerichtet ist. Ich eröffne mal den Raum und schaue, ob schon irgendwas Brennendes ist. Nein, weil dann fange ich mit meiner Frage an. Magst du, Johanna? Ja. Wir haben schon eine Frage. Wir haben ein Mikrofon.
Sonst spreche ich laut.
Ja, aber wir haben ein Mikrofon, oder? Okay. Wir haben sogar zwei Mikrofone. Dankeschön.
Danke. Mein Name ist Johanna Mank. Ich arbeite für die Organisation Licht für die Welt. Auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich glaube, besser auf Deutsch.
Deutsch? Gerne. Ganz vielen Dank für die...
Entschuldige, Johanna, einen Moment. Wir bräuchten noch ein Headset, bitte. Dankeschön.
Introducing myself. My name is Johanna Mank. I work for the organization Light for the World. Thank you very much for this wide range of insights. I have one question to the first speaker, to Mr.
Bilal Barakat.
Thank you very much. You touched on the topic of early childhood, ich soll auf Deutsch, Entschuldigung. Sie haben von frühkindlicher Bildung gesprochen und wir wissen, dass das speziell auch bei Kindern mit Behinderung so wichtig ist. Und dass das ein Bereich ist, der derzeit noch sehr unterbeleuchtet ist, auch im gesamten Bildungsbereich. Sie haben dann noch relativ wenig dazu gesagt, vielleicht könnten Sie uns auch, was die UNESCO dazu macht, oder internationale Geber in diesem Bereich frühkindliche Bildung noch ein bisschen ausholen. Und meine zweite Frage, danke auch an die Frau Langthaler für eben diesen Fokus auch an Inklusion. Wo sehen Sie oder wo siehst du die Möglichkeiten, dorthin zu kommen? Was hindert es momentan genau, diese transformative Bildung oder diese inklusive Bildung zu machen? Was sind die zwei, drei wesentlichen Faktoren, damit wir dann in den positiven Bereich kommen?
Möchten Sie?
Danke. Ich glaube, ich hatte erwähnt, der Bericht, also der 2020 Weltbildungsbericht, den wir jetzt gerade abschließen, der hat als Schwerpunktthema Inklusion und inklusive Bildung. Das heißt, wenn der im April rauskommt, dann können Sie im Detail das alles lesen, was wir da zusammengetragen haben an Informationen an verschiedenen Programmen, unter anderem eben zu dem Punkt zur frühkindlichen Bildung und Inklusion in der frühkindlichen Bildung. Das kann ich jetzt hier natürlich gar nicht alles zusammenfassen. Also jetzt auch nicht spezielle Programme individuell erläutern. Generell ist es so, das ist sehr richtig, dass es in der frühkindlichen Bildung eine ganz besondere Rolle dabei hat, Ungleichheiten zu nivellieren, bevor die dann im Bildungssystem noch weiter aufklappen. Und wenn es jetzt speziell um Kinder mit besonderen Bedürfnissen geht oder mit Behinderungen, ist ein Problem erst einmal, dass die Datenlage einfach furchtbar schlecht ist schon. Es ist so, dass es generell schon zur frühkindlichen Bildung in vielen Kontexten ganz schlechte Daten gibt. Und zu Behinderungen obendrein. Und diese in vielen Ländern und in vielen Kontexten auch ein frühes Screening ja gar nicht stattfindet. Das heißt, es ist schon schwierig, überhaupt diese Zielgruppe zu identifizieren. Das wird jetzt ein bisschen besser, gerade weil die also UNICEF hat, ich weiß nicht, wie Sie sich auskennen mit der, es gibt ja das soziale, das Social Model of Disability, ne, wo es eben nicht mehr darum geht, die körperliche Behinderung an sich steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Einschränkungen, die entstehen aus dem Zusammenspiel zwischen einer körperlichen Behinderung und den sozialen Gegebenheiten. Also welche Funktionen, welche Aktivitäten kann ich nicht ausüben? Und da gibt es ja das sogenannte Washington Group Set of Questions, das darauf abzielt, das jetzt seit einigen Jahren verstärkt zum Einsatz kommt. Und UNICEF hat das ausgeweitet und da auch ein spezielles Modul für diese Altersgruppe, also für Kinder generell, erarbeitet. Und das kommt jetzt gerade zum Einsatz. Also in den neuesten Haushaltsumfragen, die Datengrundlage bilden, jetzt zum Beispiel für den Weltbildungsbericht, die kommen jetzt langsam herein, wo dieses Instrument zum Einsatz kam. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich relativ wenig sagen, jetzt auf globaler Ebene, statistisch, aber das sollte sich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, sollte sich das Datenbild erheblich verbessern. Konkrete Programme jetzt so als Case Studies kann ich leider nicht aus dem Stegreif Ihnen anbieten, aber wie gesagt, im April kommt dann der ganze Bericht zu dem Thema, wo es überhaupt ein ganzes Kapitel dazu gibt, und da würde ich Sie bitten, sich zu gedulden. Danke.
Genau, darf ich gleich weiter bitten, Frau Langthaler, da war die Frage nach den Hindernissen zu inklusiver Bildung. Und wenn ich anhängen darf, was wären denn auch Ihre Lösungsvorschläge? Vielleicht haben Sie 1-2 Punkte, die Sie mit uns teilen möchten.
Ja, ich muss nochmal nachfragen, Johanna, ist gemeint in Österreich oder eher allgemein global? Ja, also ich muss gleich vorausschicken, ich bin nicht Expertin für inklusive Bildung. Ich kann hier schon versuchen zu antworten auf Grundlage meines angelesenen Wissens oder auch der Diskussionen, die wir zum Beispiel im Fachbeirat hatten, aber ich bin keine Expertin dafür. Also es gibt auch andere Leute in Österreich, die sich da sehr viel besser auskennen. Was Österreich betrifft, denke ich, es ist einerseits eine Frage der politischen Entscheidung. Es gibt ja auch internationale Konventionen, die Österreich, soweit ich weiß, unterzeichnet hat, die mehr oder weniger zum Ziel haben, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen, was eben bedeutet, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Begriff integrativ, dass eben Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht in das Bildungssystem integriert werden, sondern dass das Bildungssystem sich insgesamt so ändert, dass es alle Menschen, auch eben Menschen mit spezifischen Bedürfnissen, dort abholt, wo sie sind und ihnen trotzdem eine gute Bildung garantiert. Das wäre, soweit ich weiß, die Definition von inklusiver Bildung. Und Österreich hat, glaube ich, diese Konvention unterzeichnet, aber nicht hundertprozentig umgesetzt. Und ich sehe hier schon auch vor allem in den letzten Jahren eine politische Entscheidung, auf diesem Weg nicht weiterzugehen, sondern eher so quasi den Weg der Segregation wieder zu beschreiten mit den Sonderschulen. Das kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Schauen wir mal, was die nächste Regierung hier macht. Also es ist sicher eine politische Entscheidung. Es ist aber auch ein bisschen eine Ressourcenfrage, weil es schon auch, soweit ich das höre, auch jetzt von den Familien selbst, von Kindern mit speziellen Bedürfnissen, die sich nicht sicher sind, ob Kinder, die so quasi im Regelschulbetrieb aufgenommen werden, auch tatsächlich so gut betreut werden wie in spezialisierten Schulen. Also das ist so quasi auch immer die Frage, stimmt es denn wirklich? Also sind die Schulen dafür gerüstet, so inklusiv zu sein? Ist das Geld da? Sind die Kompetenzen da? Das ist auch immer ein bisschen eine Frage, ob das gegeben ist. Und ich glaube, es gibt schon auch viel Bewusstseinsarbeit zu tun. Also es gibt einfach hier auch Vorurteile, dass einerseits für die Kinder mit den spezifischen Bedürfnissen nicht gut ist, aber auch für die anderen Kinder nicht, die so quasi in ihrem Bildungsfortschritt da aufgehalten werden könnten. Also es ist sicher eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren. Und global, glaube ich, könnte Herr Barakat auch mehr dazu sagen, denke ich, also das Wichtigste sind sicher die Ressourcen, aber dann haben wir ja auch gehört von anderen Kollegen, dass auch hier es oft noch viele Vorurteile gibt von den Familien. Also es ist, glaube ich, eine sehr komplexe Angelegenheit, die sicher nicht so schnell gelöst werden kann, aber wichtig ist so quasi, dass auch auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt wird. Also sowohl Bewusstseinsarbeit als auch mutige politische Entscheidungen, als auch natürlich die Ressourcenfrage.
Dankeschön. Also ich habe vor allem rausgehört, quasi die Lösungswege wären, mutige politische Entscheidungen zu treffen. Also da sind wir ja gerade in Österreich in einem spannenden Punkt. Wir haben Hoffnungen. Ich sage jetzt mal nicht große, aber wir haben Hoffnungen. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, sind eben die Entscheidungen, auch Investitionen zu treffen. Bitte schön. Die Dame da in der zweiten Reihe.
Zunächst möchte ich mich mal bedanken für diese wunderbare Veranstaltung und mit diesen weit gefächerten Vorträgen. Ich habe zu den Solarzellen eine Frage. Ich habe vor 2 Jahren eine Lampe gekauft, die mit Sonnenenergie, also Solarzellen, es hat ausgeschaut wie ein Gurkenglas und am Deckel oben war also diese Solaranlage eingebaut. Und die Chefin von dem Geschäft hat mir gesagt, ja, das sind Lampen, die in Afrika erzeugt wurden im Zuge eines Projektes. Ich bin ganz begeistert von dieser Lampe, ich bin ganz begeistert davon, dass da in Europa doch ein Absatzgebiet entsteht. Und ich kann das nur beglückwünschen. Eine zweite Frage, beziehungsweise eine Frage, weil das andere ist jetzt nur ein Statement gewesen. Sie haben gesagt, Libanon, Sie betreuen dort Kinder aus sämtlichen umliegenden Ländern, Flüchtlinge, Flüchtlingskinder. Und ich habe also im Zuge der allgemeinen Hysterie in den Medien, wo es also geheißen hat, Österreich wird überschwemmt und überflutet von der Flüchtlingswelle. Früher hat man nur von Flüchtlingen geredet, jetzt hat man dann eine Welle dran gehängt, worauf sich dann die Österreicher bedroht gefühlt haben, wie beim Tsunami. Und dadurch ist Angst erzeugt worden und dann erst ist die Hilfsbereitschaft abgeflaut bzw. gedämpft worden. Ich habe dann gehört im Radio bei einer sehr kritischen Sendung,
dass
50 oder 40% im Libanon Flüchtlinge gibt. Das heißt, wir haben in Österreich 0,02% der Bevölkerung Flüchtlinge. Und wie ist das, wenn Sie nach Österreich kommen und wissen, das sind ganz wenige Flüchtlinge und die Österreicher raunzen und klagen? Wie ist das für Sie verkraftbar?
Okay, also Ihr erster Input war quasi eine Werbeentscheidung für das Sonnenglas, das vielleicht eh einige da kennen. Das Sonnenglas, genau wie, glaube ich, in Südafrika produziert, wird über die Weltläden vertrieben und ist ein sehr hübsches, dekoratives Stück, genau. Möchten Sie dann noch...
Wir kennen das natürlich auch.
Das Mikro brauchen wir.
Ja, also zum Sonnenglas, ja, wie gesagt, es wird in Südafrika erzeugt von einem Projekt, hat sicherlich einen Nutzen, wird bei uns verkauft als eher ein Dekorationsartikel. Mittlerweile gibt es aber auch schon viele Nachmachprodukte, die wahrscheinlich alle aus China kommen, die ein bisschen billiger sind, aber noch nicht ganz so hübsch und nicht ganz so eine nachhaltige Wirkung erzielen. Ja, ist ein tolles Projekt.
Können Sie es uns ein bisschen schildern? Kennen Sie das ja, näher, das Projekt?
Ich kenne es nicht persönlich, okay. Nein, aber ich habe es also schon in meiner Zeit in Südafrika ist es uns natürlich untergekommen. Es ist aber natürlich ganz was Einfaches. Es ist eine kleine Batterie drinnen, eine kleine Solarzelle, die diese Batterie lädt und man kann dann eben das Licht aus- und einschalten. Also
und wer stellt die her, die Sonnengläser?
Ich weiß nur, dass es ein Projekt ist, das in Südafrika ins Leben gerufen wurde, um eben auch Leute aus nicht so gut gestellten Verhältnissen einen Job zu geben. Also es ist durchaus ein nachhaltiges Produkt und ich kann es weiterempfehlen. Also, ich habe selbst welche zu Hause.
Dankeschön. Und das heißt,
es hat in unseren Ausbildungsprojekten lernen wir natürlich wesentlich mehr. Also da geht es auch um Elektroinstallationen, um Haus, also um wirklich Licht und Energie für den Haushalt und um größere Solaranlagen. Also das wäre zu kurz gegriffen, nur so ein kleines Produkt herzustellen. Das ist nicht unser spezielles Anliegen. Und was wir feststellen können, ist eben, dass viele in vielen Berufsschulen haben oft die Leiter zuerst gesagt, Elektrotechnikabteilung, die können wir zusperren, das interessiert da niemanden. Die Leute tun da farmen, die haben keinen Strom, die brauchen es auch nicht. Wenn sie ihr Handy aufladen, kommen sie in die Stadt und laden es da irgendwo auf. Und mit diesem Solartechnikprojekt ist eigentlich auch das Interesse für Elektrotechnik wieder gestiegen und für eine Ausbildung in diesem Fach.
Und die zweite Frage war an Sie gerichtet, Frau Bahrer. Wenn ich richtig verstanden habe, ging es ja darum, quasi, wie ist Ihr Eindruck in Österreich, wo wir relativ wenige Leute aufgenommen haben, die fliehen mussten, im Gegensatz zu einem Land wie dem Libanon, wo wahnsinnig viele Leute sind. Das muss ich gleich mal zu Ihrer Verteidigung sagen. Sie sind nicht lange in Wien gewesen. Das heißt, ich glaube, über die Situation in Österreich oder Wien werden Sie nicht in die Tiefe was sagen können, aber Sie können bestimmt aus Ihrer Erfahrung im Libanon ganz viel berichten.
Thank you for bringing it up. It's not just in Austria. I think it's in the whole Europe that it's the same sentiment. Everybody is afraid of this tsunami, but there is no tsunami. Lebanon is a country of about 4 million people, and on top of that, they have 2 million refugees. So 6 million total population. 1.5 million are Syrian refugees, and about 500,000 are Palestinian refugees that have been there for a very long time, and that it feels like the world forgot about them. So to put it in a perspective, it would be like in Austria, you have about 9 million people, and to have about 4 million refugees come to this country, right? It's a huge number. So this is why Lebanon is struggling a little. I really applaud the country for the great work that it did, because it's not easy to absorb this number in a country that is fragile itself, in a country that doesn't have the infrastructure to support all this, in a country that has a lot of dysfunctionalities within itself, and also for the people. Even people in Lebanon are afraid that are they going to take our jobs or what's going to happen, but it's not everybody. I think for a big number of people, were more welcoming than anything else. Lebanon experienced war for decades, so I think there's also that understanding of the, you know, what it feels to be a refugee.
Ich würde gerne den Bogen wieder zur Bildung schließen, so may I come back to education. In Lebanon, so what's the challenges for the educational system in Lebanon taking so many refugees?
One of the biggest challenges is the infrastructure. There is not the schools that are functioning in Lebanon. Mm-hmm. They're actually quite old. The infrastructure is not in place, and there is not enough room for the children. So what they're doing is they're opening shifts in schools in two shifts. So the morning shift, that's where the something that is not right. The morning shift is for Lebanese, and then the afternoon shift is for mm-hmm. Syrians. So there is not much cohesion going on. But of course, there's a lot of political reasons and issues, which mm-hmm. I'm not going to get into that, because I need to go back to Lebanon also. So, but and it's also distance from the places where the Syrian refugees live. A lot of them, it's not like in Jordan where they live just in structured camps. Mm-hmm. You know, they also live in inner cities. They live amongst the Lebanese population. Mm-hmm. But in a lot of rural areas where they're also working as day laborers or farmers working on the land, it's quite remote. So the distances mm-hmm. from school to mm-hmm. to for the camps where they live, it's mm-hmm. quite far. Also in Lebanon, the public education is for free, but the transportation mm-hmm. to the school, it's not for free. So if you live far, the parents are responsible to pay for the transportation. The parents are responsible to pay for registration fee, which Lebanon actually just, the Ministry of Education just waived about 2 years ago, so Syrian refugees don't have to pay. But also mm-hmm. you're responsible for buying books and a lot of other things. So it is a financial burden on the family as well. Mm-hmm. And if you have one or two or three or four children that are school age, with no income, then it's quite hard to accommodate that.
Da war eine Frage genau zuerst. Danke.
Danke, Donatus Köck, früher Außenministerium, auch in der EZA. Danke für die Schilderung, speziell Uganda, Äthiopien sind ja Entwicklungsschwerpunktländer der österreichischen EZA. Meine Frage geht dahin, wie soll auf dem afrikanischen Kontinent, speziell in Subsahara-Afrika, die Umsetzung von SDG 4 gelingen angesichts der Bevölkerungsexplosion, der Auswirkungen des Klimawandels und der massiven Fluchtbewegung, nicht nur innerhalb vom Land in die Städte, sondern in unsere Richtung. Wie soll das gelingen? Bis 2030 sicher nicht, aus meiner Meinung.
Fühlt sich da jemand am Podium, fühlt sich direkt angesprochen? Ja.
Ich bin sicher nicht die Expertin, die das beantworten kann. Ich kann nur bestätigen, dass es eine Wahnsinnsherausforderung ist, also dass wir wirklich nur einen Tropfen auf den heißen Stein liefern. Wir bilden im Jahr 30 Lehrer aus und die müssen natürlich auch immer wieder ausgebildet werden. Es reicht nicht, wenn die nur einen Kurs bekommen. Da sind sie noch lange nicht fähig, das auch wirklich selbst umzusetzen. Und die müssen natürlich auch schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Also jemand, der Analphabet ist und noch nie etwas vom elektrischen Strom gehört hat, dem wird man auch nicht in einem zweiwöchigen Kurs Berufsschullehrerausbildung vermitteln können. Also es fehlt an ganz, ganz vielen und auch natürlich an Grundbildung. Und es sind die lokalen Regierungen, aber auch die internationale Zusammenarbeit gefordert. Und wie das in Krisenregionen vonstatten gehen soll, also das ist ein offenes Rätsel. Ja. Ich kann es nur weiter bestätigen. Ich weiß nicht, ob es sonst jemanden gibt. Ja.
Na, ich würde irgendwie.
I'll try and comment on that if I can. So I think it's these are complex issues, and I think they need to be dealt with as complex issues. They're wicked problems in the language of complexity theory. There's no silver bullets. I think, you know, the World Bank in particular and others peddle this myth that, you know, what works agenda. There isn't one or two or three simple things that make a difference. When you're dealing with complex problems, you need multiple solutions. You need to, first of all, you know, deal with the system as a whole, deal with the systemic nature of the problem. So it means not just dealing with the question of teachers, although teachers, of course, are critical in terms of raising learner outcomes, but with the curriculum, with issues of resource as well. And there, you know, it's about challenging dependency. One of the legacies of colonialism is this dreadful dependency, and it's been continued in the post-independence period. Some governments rely on significant resource just for their recurrent expenditures. In Rwanda, for example, you know, 50% of the recurrent expenditure comes from overseas sources. That's not sustainable. So there are issues about governments need to address at a government level about doing something about that clawing that dependency. You know, there's a peace dividend, for example, that you could get from not spending on military expenditure and spending that on education instead. You know, that doesn't mean there's not a role for external agents for development assistance in supporting countries, but there it needs to be indigenously led. And I think what donors have often done in the past is they've come and imposed ideas that they think work, you know, that are going to make a difference, that don't. Actually, what you need are more locally driven. I think as for us in the Global North, we need to try and be respectful of what people are doing on the ground that seems to make a difference, you know, not what we think makes a difference, and to support those, and to recognize that these complex problems require iterative processes of adaptation, not top-down imposed processes, particularly releasing the energy, the agency of educators. We think about teachers, for example, using a deficit model often, you know, that they are useless, they are underqualified, they don't know this, they don't know that, they lack this, they lack that skill, you know, they're hopeless. But actually, you know, why don't we have a look at see what some of these teachers are doing in the most challenging contexts and draw that out, you know, rather than you know, this emphasis, particularly in the low-fee private schools, of, you know, rote learning and giving teachers tablets, scripted pedagogy. You know, would you have that in Austria? No. You know, because we value teachers. We want to value their agency. That costs money. Doesn't come cheap. There's no simple solutions to it. So it needs a systemic response that releases the agency and the potential of agents on the ground, whether they're teachers or policymakers in the ministry.
Danke schön. Danke für Ihr Plädoyer quasi an die Kräfte vor Ort, die es gibt, und auch die Ownership, die es in den Ländern geben muss. Achso, Entschuldigung, Sie wollten auch ergänzen. Ja.
Nur um konkret auf den Punkt mit dem Bevölkerungswachstum einzugehen. Also das Bevölkerungswachstum und der wachsende Bedarf, das macht es natürlich nicht einfacher, aber ich halte es für gefährlich, das zum Anlass für Fatalismus zu nehmen. Das ist nicht das Problem, was uns davon abhält, die Ziele zu erreichen. Wenn wir uns Bevölkerungswachstum anschauen, eine Wachstumsrate von 2% pro Jahr ist schon enorm. Es gibt ganz, ganz wenige Länder, die eine Wachstumsrate von 2%, Bevölkerungswachstum von 2% oder drüber pro Jahr haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass viele Länder in der Region, also der Benchmark ist, dass 6% vom Bruttosozialprodukt ungefähr in Bildung investiert werden sollten. In manchen Ländern sind das 2%. Ja. Das heißt, man müsste die Bildungsausgaben, allein vom Status quo her, müsste man die eigentlich verdreifachen. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann ist nicht das Problem, dass jedes Jahr irgendwie 2% mehr Schüler zu versorgen sind, sondern da gibt's grundsätzlichere strukturelle Probleme. Wenn wir uns anschauen, die Unterschiede zwischen den Ländern, wie viel Stunden tatsächlich im Laufe des Jahres Kinder in der Schule verbringen, das variiert um einen Faktor 2. Ja. Wenn wir uns anschauen, innerhalb eines Landes, um wie viel sich die de facto die Klassengrößen unterscheiden, das ist ein Faktor von 20 teilweise. Ja. Also im gleichen Land, da haben wir eine Schule mit 10 Kindern pro Klasse und ein paar Kilometer weiter eine mit 100 oder drüber. Ja. Da fällt es nicht weiter auf, ob jetzt im nächsten Jahr 2% mehr Kinder im Dorf sind, das ist nicht das Problem. Also da wäre ich vorsichtig, da das zu dramatisieren und das zum Anlass für Fatalismus zu nehmen. Und nur kurz, Leon hat schon sehr viele, sehr wichtige Punkte gemacht. Ich würde nur kurz hinzufügen, man könnte auch damit anfangen, weniger aktiv falsch zu machen. Also wenn man sich anschaut, allein wie viele Kinder in der Schule geschlagen werden oder wenn man sich anschaut, die Statistiken zu sexueller Gewalt in Schulen, was dort stattfindet. Das ist haarsträubend teilweise. Ne? Natürlich ist jeder Fall ein Fall zu viel, aber wenn 10, 20, 30% der Schülerinnen angeben, sexuelle Gewalt in der Schule erfahren zu haben, teilweise durch die Lehrkräfte, ne? Dann braucht man sich nicht fragen, warum die nicht zur Schule gehen wollen. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt genug Punkte, wo man einfach anfangen könnte, Dinge aktiv falsch zu machen und dann weiter nach den Lösungen suchen, wie man das jetzt wirklich weiterbringen kann.
Dankeschön. Das waren viele Facetten zu der Frage zum Bevölkerungswachstum. Der Herr im grünen Pullover hatte eine Frage.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Matthias Themel. Ich arbeite für die Austrian Development Agency für Bildung und Wissenschaft. Vielen Dank für die Vorträge, es war wirklich sehr spannend. I have a question for Mr. Tickley, with reference to Mr. Barakat and Ms. Langtaler, so I'd rather address you in English, if you don't mind. You were talking about the need for education for the purpose of development, and I found that very interesting.
Können Sie das Mikro ein bisschen näher halten?
Yes.
Ja, danke schön. Yeah? Okay. Ja, danke.
So, at the end of your talk you said that in order to achieve this, you need education is not the only solution. It's also required, you know, to have culture or society and economy. And in a way, I feel society and economy are the parents of education. So, you know, it's the society and economy defining education. So for me, it's a bit of a chicken and egg problem. And many of the issues mentioned by Mr. Barakat in his talk, you know, the unfair allocation of resources for education and such things are a result of these power structures. And so we are in this debate of transformative education and how to do that if it's society and economy defining education. Mm. How do you get out of that? As and considering climate change and the urgent need for change, I wonder how do we have the time to go through these processes? It seems time is running out.
Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es in die Richtung, dass Sie sagen, die Eltern von Bildung sind Gesellschaft und Wirtschaft, also die definieren, wie Bildung ausgestaltet ist und wie kann Bildung eine transformative sein, wenn eben Wirtschaft, neoliberale Wirtschaft vermute ich, und Gesellschaft, so wie Gesellschaft heute ist, Bildung weiter definiert, unter dem Druck der Klimakrise. The mic.
So I think, you know, I think that there are issues around the governance of education that I think are very important here, about which voices are heard in the debate. Because if we're wanting to respond to issues on the ground, we need to be clear about which voices are being listened to, you know, which voices are in the room. And I think at a global level, there are issues around the extent to which, you know, African governments, I'm speaking as someone that's been working in sub-Saharan Africa predominantly, you know, aren't really included to the same level or degree as voices from the global north, say, whether you're looking at, you know, whether even if you're looking at multilateral governance structures, unfortunately, you know, it's often those voices are less well heard. But even at a grassroots level, because one needs to think about it at different scales, you know, at a national level, which voices are being heard? Are they the voices of, you know, elites, urban elites, or are they the voices of civil society? Who are we listening to? Are we listening to the voices of women, of rural dwellers? You know, and how do we engage? So I think, you know, these questions of how we respond and how we define priorities and target resource are very much linked in with the politics of education. And I think there, you know, the international community has a responsibility to encourage that kind of multitude of voices. I'll leave it at that for now.
Danke für diesen spannenden Punkt, eben auch mal genau hinzuschauen, wer wird denn eigentlich gehört und wer darf Politik machen. So, nein, okay, mit Blick auf die Uhr, es ist jetzt 7:35. Ich habe da hinten noch eine junge Dame gesehen. Ja, und da auch noch eine junge Dame. Und die zwei würde ich gerne, eine junge Dame. Und dann würde ich gerne schließen, damit wir rechtzeitig zum Buffet kommen.
Mein Name ist Declan Rotam, ich bin vom Südwind. Danke für die tolle Input. Ich habe so viel das Wort Afrika heute gehört, dass ich was sagen muss. Einfach, wenn Sie schon verstehen, warum. Aber konkret wollte ich fragen, in dem Monitoring von der Erreichung von dem Ziel, wird dann nur das Wissen, das vermittelt wird in einer Schulklasse, irgendwie beachtet? Also alles, was außerhalb von einer Schulklasse passiert, zählt nicht als Bildung, weil das haben Sie immer wieder oder ein paar Male gesagt und es gibt also wenig Leute, die Zugang zu Schule haben oder die verbringen 2 Stunden in einer Schulklasse und gerade in den Ländern Afrikas, die heute schon viel als Beispiel gefallen sind, glaube ich, beobachtet zu haben, dass viel außerhalb der Schule passiert. Gerade wenn wir sagen, 80% von den Leuten leben von irgendwelchen informellen Umständen, das heißt, diese Leute müssen irgendwie geeignet sein, um durch das Leben zu kommen. Ich meine, die haben keine Krankenversicherung, die haben gar nichts und die überleben trotzdem und wir hören, dass 2050 werden sie sogar viel mehr sein. Also irgendwas müssen sie schon wissen. Und meine Frage ist, inwiefern wird dieses Wissen irgendwie bewertet oder inwiefern wird das Wissen begleitet, wird da irgendwas gemacht in die Richtung von dem Professor, dass er gesagt hat, ich denke, für das Welt wäre das auch ein Verlust. Ja, wenn wir das alles ignorieren, was die Leute wirklich vom Leben wissen. Das wäre meine Frage.
Also deine Frage geht wieder Global Education Monitoring. Wie der Global Education Monitoring Report Wissen und Bildung misst. Ich glaube, die Frage ist ganz eindeutiger zugegangen, Herr Barakat.
Also vorneweg haben wir natürlich das Indicator Framework nicht ausgedacht, sondern das ist eben in diesem konsultativen Prozess entstanden. Was gar nicht heißt, dass ich das in jedem Punkt verteidigen möchte. Man muss sagen, es gibt natürlich Indikatoren, es gibt nicht nur Indikatoren, die sich mit dem Lernen in der Schule befassen. Also es gibt auch welche, da geht es ganz explizit ums lebenslange Lernen, um Foundational Literacy und Numeracy Skills unter Erwachsenen zur Beteiligung an nicht formeller Bildung außerhalb der Schule. Also da gibt es durchaus separate Indikatoren dazu. Das und auch zu Life Skills tatsächlich jetzt ganz konkret. Wie das operationalisiert wird und was dazu zählt, das ist natürlich eine andere Frage. Also wenn wir zum Beispiel von Ziel 4.4 sprechen, wo es im Target noch allgemein um Skills for the World of Work zum Beispiel geht, wenn es dann um den Indikator geht, war der kleinste gemeinsame Nenner auf einmal Digital Skills. Ja. Das heißt, da wird dann, und im Endeffekt, das, was tatsächlich gemessen wird, sind dann nicht mal Digital Skills, sondern dann wird gemessen, haben Sie in den letzten 3 Monaten die folgende Aktivität gemacht, eine E-Mail mit Anhang verschickt, eine Applikation installiert oder so. Ja. Das ist natürlich viel zu eng. Ja. Das ist keine Frage. Die Frage ist, was macht man? Das ist grundsätzlich eigentlich immer das Dilemma. Auf der einen Seite will man, um Aussagen treffen zu können, muss man das Ganze irgendwie operationalisieren und man braucht natürlich irgendwelche Datenquellen. Auf der anderen Seite will man eben dieser Verengung entgegentreten. Und das ist schwierig. Irgendwo ist es ein Vorteil für uns oder jetzt aus meiner Sicht, für den Report, dass es zu vielen von den Indikatoren tatsächlich noch gar keine Daten gibt, was uns auf eine Art einen Freischein gibt, eine breitere Perspektive einzunehmen und generell allgemeiner uns anzuschauen, was gibt es denn für Aktivitäten, was gibt es vielleicht für punktuelle Datenquellen, die sind jetzt vielleicht nicht global vergleichbar, sondern in verschiedenen Ländern, was gab es da für interessante Initiativen und was kann man daraus lernen. Und solche Punkte gehören da sicher dazu. Es ist auch tatsächlich so, selbst wenn man sich die Schulkenntnisse anschaut, also Lesen, Schreiben, Rechnen, dann ist es tatsächlich natürlich nicht nur so, dass viele Kinder, die zur Schule gegangen sind, das nicht können, sondern man sieht auch, dass es Leute gibt, die können das irgendwie elementar, obwohl sie die Schule abgebrochen haben. Also die Korrelation ist da relativ schlecht, die Korrelation zwischen Schulabschluss und Alphabetisierung ist erstaunlich niedrig. Ne? Also mit anderen Worten, ich gebe Ihnen recht, das ist eine wichtige Frage und man muss den Raum dafür finden, was man dazu sagen kann.
Mhm. Dankeschön. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht nochmal sagen, beim Hinausgehen auf der rechten Seite gibt es noch ein paar von den Reports, da gibt es vielleicht auch Informationen über die Indikatoren und wie Wissen gesammelt wird.
Genau.
Gibt es vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, wo man Verbesserungsvorschläge hinschicken kann. So, das letzte Statement möchte ich jetzt von der jungen Dame hinten nehmen. Wo ist das Mikrofon?
Ja, danke, Carina Tiefenbacher, Österreichische UNESCO-Kommission. Ich hätte auch eine Frage an deinen Barakat gehabt. Und zwar haben Sie angesprochen, strategische Partnerschaften mit der Privatwirtschaft zur Umsetzung von SDG 4 und die Probleme, die das mit sich bringt, vor allem im Bereich Accountability. Jetzt wollte ich Sie fragen, könnten Sie vielleicht angesichts der Uhrzeit kurz ausführen, wo Sie Möglichkeiten sehen, wie man solche Partnerschaften gewinnbringend nutzen kann, weil die UNESCO ja doch auch, ich will nicht sagen, darauf angewiesen ist aktuell, aber schon auch wichtig, und ob Sie da ja konkrete Möglichkeiten sehen, wie man das nutzen kann, damit es auch nachhaltig funktioniert.
Dürfte ich Sie vielleicht wirklich bitten, das kurz zu halten und Sie beide dann einladen, das beim Buffet, ich glaube, da gibt es auch sehr viel drüber zu reden, beim Buffet länger zu besprechen. Aber
also die ganz kurze Antwort ist, dass der übernächste Report überhaupt zu dem Thema sein wird. Dann können Sie das auf 200 Seiten nachlesen, was wir dazu zu sagen haben. Die andere Antwort jetzt erst einmal wäre, aber da wissen andere hier, glaube ich, mehr drüber als ich, jetzt in der beruflichen Bildung drängt sich das natürlich auf. Also wir sehen ja in vielen Ländern, da gibt es einen beruflichen Bildungssektor, aber der geht völlig vorbei am Bedarf, weil auch die Arbeitgeber und die Unternehmen da ganz schlecht eingebunden sind und quasi in einer Blase der beruflichen Bildung da vorgegangen wird und dann die Absolventen aber am Arbeitsmarkt gar nicht vermittelbar sind. Also das wäre ein Punkt, wo es ohnehin, also per Definition quasi gegeben sein sollte, dass die Privatwirtschaft auch eine Rolle zu spielen hat und eingebunden sein sollte. Und ja, alles Weitere können wir dann vielleicht noch weiter besprechen beim Buffet.
Danke. Super, danke schön. Jetzt wäre so quasi die letzte Möglichkeit für Sie, euch am Podium noch irgendwas zu sagen, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder wo man sagt, das muss jetzt noch gesagt werden. Wenn dem nicht so ist, dann danke ich dem Publikum, danke Ihnen, danke euch fürs Ausharren, fürs Mitdenken, fürs Nachfragen. Danke natürlich den Expertinnen für ihren wertvollen Input, für die Ideen, die ihr mit uns geteilt habt. Im Namen von Südwind sehe ich ihn nicht, möchte ich dem Herrn Butzek natürlich danken für die gute Zusammenarbeit und möchte noch erwähnen, der Leon Tickli, Professor Tickli, ist morgen noch bei der ÖFSE zu Gast. Morgen von 9 bis 11.30 Uhr gibt es einen Workshop Postcolonial Perspectives on Education, Sustainability and Development Paradigma. Das schaut so aus, da liegt auch draußen eine Information, und wenn ich schon mal ein Wort da draußen bin, möchte ich sagen, wenn Sie rausgehen, es liegen sehr viele Informationsmaterialien auf. Südwind hat ein breites Angebot, auch zum Thema Bildung. Es gibt einiges mitzunehmen, es gibt von der ÖFSE was mitzunehmen, es gibt den Global Education Monitoring Report mitzunehmen. Es gibt die Bücher von Malala zu kaufen, einige von Ihnen haben den Film gesehen, und jetzt ist der schönste Teil des Abends. Ich darf Sie zum Buffet einladen. Dankeschön. Applaus